Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Der Flugplatz Samada kriegt neuen Schwung. St. Moritz stimmt klar für einen Sonderbeitrag. Doch da damit liegt das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern. Außerdem, das Bündner Kunstmuseum feiert sein 125-Jahr-Jubiläum und zeigt zum ersten Mal die Kunst von Diego Giacometti, dem kleinen Bruder von Alberto Giacometti. Das und noch mehr gibt es jetzt in unserem Infokompakt. Am Mikrofon ist Selina Rettich. Ein klarer Entscheid aus St. Moritz bringt neuen Schwung in ein viel diskutiertes Projekt. Es geht um die Zukunft eines Flugplatzes und viel Geld. Mehr dazu hören wir jetzt im Beitrag von Linus Reichelt und Thies Fritschi.
Ein deutliches Ja in St. Moritz. Die Bevölkerung bewilligt einen Sonderbeitrag von 5 Millionen Franken für das Projekt Flugplatz Samada. Seit der gestrigen Abstimmung sollte St. Moritz rund 20 Millionen daran zahlen. Für den Vizepräsidenten der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samada, Jean-Peter Nickli, sagt das ein wichtiger Schritt.
Die Abstimmung, die man gewonnen hat, ist ein sehr wichtiges Zeichen auch für das ganze Oberengadin. Und der nächste verbindliche Schritt in Richtung Volksabstimmung ist dann der 17. August, wo Trägergemeinden zu dem Kredit befragt werden.
Am 17. August wird die Bevölkerung von allen 11 Trägergemeinden über die Finanzierung des Projekts entscheiden. Ein Nein hätte Konsequenzen, sagt der Vizepräsident.
Wenn keine Zustimmung stattfinden würde, dann ist das Projekt, das jetzt auf dem Tisch ist, wo man darüber befindet, abgelehnt. Das heisst, es wird nicht umgesetzt. Und dann muss man die nächsten weiteren Schritte ins Auge fassen. Und man kann davon ausgehen, dass dann vorübergehend nicht mehr viel wird stattfinden auf dem Flughafen.
Auf den sozialen Medien wird viel darüber geredet, dass der Flugplatz nur etwas für die Wohlhabenden sei. Der Jean-Peter Nickli sieht das aber etwas anders.
Der Flughafen ist systemrelevant, sehr viele Anlässe haben auch ganz eine tiefe Verbundenheit mit dem Flughafen. Der Flughafen dient auch als Zubringer und ist für ganz viele tolle Events im Oberengadin systemrelevant. Ohne den Flughafen wäre das Engadin nicht das, was es heute ist.
Das ganze Erneuerungsprojekt vom Regionalflughafen soll fast 70 Millionen Franken kosten. Und wenn denn der wirklich irgendwann einmal steht, geht es laut Jean-Peter Nickli in ein neues Zeitalter. Denn der Flugplatz würde den Tourismus ankurbeln und durch das würde auch das ganze Engadin profitieren.
Es geht nicht nur um Jetverkehr, es geht um Helikopter, es geht um Träger, es geht um Helikopterunternehmen, die Transportaufträge, Forst, Katastrophen, Hilfsdienst leisten. Es geht aber auch um Segelflugzeuge und es geht auch um Motorflugtruppen Oberengadin. Also es sind ganz viele Player involviert in das grosse Projekt.
Jetzt muss man aber noch warten auf die Abstimmung am 17. August. Bei einem Ja wird es dann an die Umsetzung des Projekts gehen.
Ein erster Schritt ist gemacht. Im August weiss man dann genau, wie es weitergeht und ob das Projekt abheben kann. Es soll ein neues Vorfeld, neue Landebahnen, Zufahrten und eine Tankstelle geben. Die Post spart und die Leute vom Land werden es spüren. In einer Vernehmlassung fordert das Bundesamt für Kommunikation, dass nicht mehr alle Häuser ihre Post wie gewohnt kriegen sollen. Vor allem in Graubünden trifft das die ein oder andere Person, die Valerie Schlegel mit den Details.
Bald soll die Post nicht mehr in allen Häusern ankommen. Zumindest nicht mehr so wie gewohnt. In einer Vernehmlassung wird eine 5-Häuser-Regelung erwähnt. Die Post soll nur noch dort zugestellt werden, wo 5 ganzjährig bewohnte Häuser auf einer Fläche von 100 auf 100 Meter sind. Oder nicht weiter weg als 1 Minute mit dem Auto zur nächsten Siedlung. Wer also keine 4 Nachbarn auf dieser Fläche hat, kriegt die Post nicht mehr wie gewohnt. Vor allem für Graubünden sind so Einsparungen spürbar, wie der Regierungsrat Markus Kaduff sagt.
Hier ist es klar, welche Gebiete das betrifft. Das betrifft nicht die Agglomerationen, das betrifft nicht urbane Räume, sondern das wird eher dort passieren, wo man ländlich ist, wo man dünn besiedelt ist. Und darum sagen wir, hier hat man eine Zweiklassengesellschaft. Wir sagen, der Service Public, wie die Post ist, der muss für alle gleich sein und man darf nicht einzig und allein zulasten vom ländlichen peripheren Raum hier Optimierungen vornehmen.
Auch mit den neuen Regelungen kriegen die Leute die Post schon noch. Im Einzelfall werden Lösungen präsentiert. So müsste man sich ein Postfach zulegen, die Post nicht mehr täglich, sondern alle 3 Tage kriegen oder sie selber es abholen. So Lösungen sind aber laut dem Regierungsrat nicht fair.
aber sie werden sicher nicht gleich behandelt. Also es ist eine Ungleichbehandlung, dort hat man eine tiefere Qualität, weil man eben entweder Post gar nicht anbringt, man muss sich selber organisieren, oder weil man es später kriegt oder nicht in der gleichen Qualität wie der, der in einer Stadt lebt. Und das ist eine Ungleichbehandlung.
Auch für Gemeinden wie beispielsweise Pontresina, die sonst schon mit vielen Zweitwohnungen kämpfen, werden die Erneuerungen herausfordernd sein. Da nur Häuser zählen, die das ganze Jahr durch bewohnt sind, haben die Leute, die in einer Siedlung mit vielen Zweitwohnungen wohnen, das Risiko, dass die Post nicht mehr so kommt wie gewohnt. Der Matthias Hürlimann, Abteilungsleiter der Telekom-Dienst und der Post beim Bundesamt für Kommunikation, sieht ein, dass so Gemeinden einen gewissen Nachteil haben.
Aber das ist schon so. Also wenn jemand in einer nicht vier ganzjährig bewohnte Häuser im Abstand da um sich hat, ja, dann fällt er unter den Siedlungsbegriff. Das ist quasi eben die Voraussetzung vom ganzjährig bewohnt. Also wenn Sie alleine um vier Ferienhäuserbesitzer herum wohnen, dann erfüllen Sie den Siedlungsbegriff nicht. Das ist so.
Durch das, dass der Postverkehr jedes Jahr abnimmt, sagen die Einsparungen aber nötig.
Postthemen sind grundsätzlich natürlich, es betrifft alle, oder? Und es ist ein emotionales Thema, es ist ein sehr politisches Thema und ja. Wir versuchen, da Lösungen zu finden. Und die Welt hat sich dermaßen verändert. Also, wenn man sieht, was für Briefmengen das man vor 20 Jahren noch immer hat und was für Briefmengen das man heute noch hat. Also.
Fix sind die Regelungen aber noch nicht. Der Matthias Hürlimann geht davon aus, dass auch wenn das durchkommt, es noch etwa 10 Jahre dauert, bis es umgesetzt werden kann.
Dass die Schweizerische Post spart, ist nichts Neues. Schon länger verschwinden immer häufiger Filialen an. Meistens wird dann eine Poststelle in einen Laden integriert, so wie beispielsweise in Igis. Die Valerie Schlegel ist vorbeigegangen.
Igis ist kein abgelegenes Bergdorf. Aber auch sie spüren die Einsparungen der Post. Die Filiale ist vor einiger Zeit geschlossen worden. Stattdessen hat man die Poststelle in der Folge integriert. Die Reaktionen waren auch für den Gemeindepräsidenten von Langquart, Andreas Töni, spürbar.
Ja, am Anfang war man natürlich schon überrascht, dass jetzt gerade in Igis, wo ein grosses Dorf ist, so eine Massnahme ergriffen wird. Grundsätzlich ist es ein Verlust, wenn man natürlich eine Filiale nicht mehr hat. Aber grundsätzlich hängt es natürlich dann auch davon ab, wie viele die Leute überhaupt von diesen Dienstleistungen noch in Anspruch nehmen.
Auch hat er von den Einwohnerinnen und Einwohnern herausgespürt, dass sie Mitleid mit den Angestellten vom Volk haben. Sie übernehmen jetzt die Arbeit von der Post zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben. Dazu kommt:
Das führt vor allem am Samstag auch immer wieder zu Stausituationen, wo man dann warten muss oder es braucht mehr Personal. Also am Samstag ist das Personal recht ausgelastet und es sind auch längere Wartezeiten da. Das ist sicher der grösste Nachteil.
Weiter sagt er, im Dorf sei ich mal froh, dass es in Igis trotzdem noch eine Poststelle gibt und somit nicht die ganzen Leistungen weggehen. Es ist laut dem Gemeindepräsident von Langquart eine Lösung, auch wenn er sich nicht sicher wäre, ob es die richtige ist. Vereinzelte Leistungen fallen dementsprechend trotzdem weg.
Was ja nicht möglich ist, ist, dass man größere Beträge in der Post mit Bargeld kann abwickeln, also Auszahlungen oder Einzahlungen. Das ist sicher eine Einschränkung. Wir haben jetzt den Vorteil in der Gemeinde, dass wir neben dem Dorf Igis noch das Dorf Langquart haben, wo noch eine Postfiliale hat und die Leute können dann die Dienstleistungen auf Langquart machen.
Die Gemeinde hat laut dem Wissen von Andreas Töni nichts zu dem Wechsel beitragen. Man sei dann einfach froh gewesen, dass die Agentur sich darum gekümmert hat, dass die Post im Volk integriert wird.
In den nächsten 3 Jahren will die Post insgesamt 170 Filialen schliessen. 4 davon sind in Graubünden, unter anderem die Zitzers. Auch sie werden Filialen in einen Laden integrieren. Heute hat die erste Sommerferienwoche angefangen. Die einen machen sich schon auf den Weg in ferne Länder, die anderen bleiben lieber zuerst ein bisschen daheim. Klar ist aber, wer jetzt noch keine Ferien gebucht hat, muss das grosse Portemonnaie fürholen. Der Florian Mani hat sich beraten lassen.
Wohin geht man am besten in die Sommerferien? Diese Frage wird von allen ein bisschen anders beantwortet. Trotzdem spüren die Reisebüros gewisse Trends. So sagt Miriam Blomer, zuständig für den Kanton Glarus bei Helblingreisen.
Für mich spürbar ist, dass der Norden oder einfach Reisen in die Natur, in die Stille, auch wirklich einen starken Aufschwung gefunden haben. Es sucht nicht jeder den Ballermann oder Südtürkei 2 Wochen All-Inclusive-Ferien. Da gibt es wirklich ganz viele, die die Stille suchen und weg vom Trubel.
Gerade für grössere Reisen sind Japan und Sri Lanka neben den Dauerbrenner Australien und USA beliebt. Bei Trends gibt es zwei Arten von Menschen. Die, die auf sie aufsteigen und die, die sie gekonnt ignorieren. Was aber niemand will, ist, dass man von lauter Leuten die Ortschaften nicht mehr erkunden kann. Um das zu vermeiden, können wir auf zwei Sachen schauen. Zum einen auf das Ferienziel selber, erklärt Simona Küng, die Filialleiterin von Globetrotter zu Chur.
Es gibt schulseitige Destinationen, die natürlich nicht so viel Kapazität haben. Wenn man zum Beispiel ein Flying Safari nimmt in Tansania, dort hat es nur kleine Lodgen und dementsprechend kann es dort nicht so grossen Overtourismus geben. Was wir jetzt auch gesehen haben, ist, wenn man ein bisschen vor der Saison geht, zum Beispiel Island, wenn der Direktflug noch nicht aufgeht, Nordisland, das sind sicher Sachen, die noch so ein bisschen als Geheimtipps auch gelten bei uns.
Das zweite ist der Zeitpunkt der Reise. In der Nebensaison laufe ich weniger, entsprechend leerer sind Destinationen. Während früher der Keimtipp Last Minute geheissen hat, sei das heute eher ein Tabuwort. Je früher gebucht werde, desto bessere Angebote kriege ich. Fakt ist aber, man weiss nie, was die Zukunft für seine Feriendestination bringt. So gesehen in Nahost, wo der Konflikt zwischen Israel und dem Iran sich auch auf den Flugverkehr ausgewirkt hat. Gerade in so Fällen gäbe es Möglichkeiten, um sich zu versichern, erklärt Miriam Blomer von Helbling Reisen. Unter anderem soll ich vor dem Abreisen auf die Reisewarnungen vom Schweizer Aussendepartement EDA geschaut werden.
Wenn das EDA davon abratet, dann ist das Pauschalreisegesetz auch wieder mal sehr hilfreich, dass man dann zum Beispiel eine Reise annullieren und das Geld wieder zurückbekommt, wenn es ein Pauschalpäckchen ist. Umgekehrt gibt es dann auch Flex-Tarife, die wir auch bei einem Bodyferienpäckchen Flexibilität bieten, dass man bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Ferien noch wieder verschieben darf.
Auch mit dem Aufpreis von so Versicherungen lohnt es sich, früh zu buchen. Simona Küng von Globetrotter zu Chur hat eine Faustregel, wenn gebucht werden sollte.
Die Flüge selber sind etwa 12 Monate vorher buchbar. Und ja, ich sage sogar 9 Monate, wären wir gut dabei, wenn man voraus bucht.
Es ist also nicht verkehrt, um gerade nach seinen Ferien an die nächsten oder übernächsten zu denken. Wir gehen über den Sommer ins Ausland und die aus dem Ausland kommen zu uns. Das merken auch die Campingplätze in der Region. Der Florian Mani hat das Glöntal nach der Auslastung gefragt.
Seit 3 Jahren pachten der Thomas Jäcki und seine Frau den Campingplatz Güntlenau. Sie können sich das Jahr schon zum Start der Sommerferien auf die Campingsaison freuen, sagt der Thomas Jäcki.
Die Auslastung ist in etwa gleich wie im 2022. Und zurzeit sehen wir, dass doppelt so viele Gäste wie im letzten Jahr bei uns sind, bereits jetzt, weil das letzte Jahr ja ziemlich ein Regensommer war und viele Leute am Wochenende gar nicht aushängen können oder wollen.
Das lässt darauf schliessen, dass die Leute mehr auf einen schönen Sommer hoffen. Aber wer kommt denn alles ins Klöntal?
Wir merken vor allem, welches Land das zurzeit gerade Ferien hat. Die meisten Gäste, die wir bewirtschaften oder dürfen begrüßen, sind aus den Nachbarländern aus dem Norden. Sagen wir Deutschland, Frankreich, Holland, auch skandinavische Länder kommen etwa bei uns zu Gast. Und kürzlich haben wir sogar einen Gast aus Tasmanien. Die Mehrheit ist schon mehr die Länder, die bei uns ringsum die Schweiz sind, nördlich.
Meistens bleiben die Gäste etwa 2 Tage bis zu einer Woche. Viele kommen die auch nur über das Wochenende zum Wandern, Biken oder einfach am Klöntaler See entspannen. Wer noch über den Sommer campieren will, muss flexibel sein, so der Thomas Jäcki vom Campingplatz Güntlenau.
Da wir nicht so einen grossen Platz haben, ist das bei uns eher schwierig, einen Platz zu bekommen, weil die, die unseren Platz kennen und hierher kommen wollen, die dann schon ziemlich früh reservieren. Und auch erzählt, also in der Hochsaison ist dann schon mehr Hochbetrieb.
Und sonst bleibt natürlich noch die Möglichkeit, um sich daheim schön zu machen.
Frühbuchen ist also das Gebot der Stunde, wenn es schöne und vor allem auch günstige Ferien geben soll. Egal ob mit oder ohne Wohnwagen. Das Bündner Kunstmuseum feiert dieses Jahr sein 125. Jahr Jubiläum. Im Rahmen dieses Jubiläums gibt es eine Premiere für Diego Giacometti, einen kleinen Bruder von Alberto Giacometti. Seine Werke werden in Chur zum ersten Mal im Kunstmuseum gezeigt. Sarina von Weissenfloh berichtet.
Es sieht aus wie ein alter Vogelkäfig, aber in der Mitte sind Kerzenhalter und Gitter verziert mit Vögeln und Blättern. Diese Lampe hat der verstorbene Künstler Diego Giacometti gemacht. Seine Objekte werden dieses Jahr im Bündner Kunstmuseum gezeigt. Die Vogelkäfiglampe sei der typische Stil des Künstlers, sagt der Museumsdirektor Stefan Kunz. Jedes Stück sei ein Unikat.
Wir haben einen wunderbaren Tisch, wir haben einen Stuhl, wir haben Schminenböcke so mit Skelett und haben den berühmten Kerzenständer, den Diego zum 50. Geburtstag seinem Bruder Alberto geschenkt hat. Also wir zeigen über 200 Leihgaben in dieser Ausstellung. Da hat es kleine Sachen, Eulen, Müsli, Füchse und so dabei, aber eben auch die repräsentativen Möbelskulpturen und Lampen.
Das klingt eigentlich mehr nach einer Wohnungseinrichtung als nach Kunst.
Das ist auch der springende Punkt, dass der Diego bei uns 2016, als wir das Haus eröffnet haben, bis dahin noch gar nicht in unserer Sammlung war. Weil wir gesagt haben, das ist Möbel, das gehört nicht in ein Kunstmuseum. Und heute sind wir auch viel offener, die Grenzen sind fließender und ich bin überzeugt, dass es richtig ist und wichtig ist, dass man seine Arbeiten genauso gut als Kunstwerk wie als Gebrauchsgegenstand wahrnimmt.
Der Diego Giacometti ist der Kleinbruder von Alberto. Die Beziehung zwischen den Brüdern war sehr eng. Beide sind zusammen in Bergell aufgewachsen und in den 20er Jahren auf Paris. Und sie haben 40 Jahre lang zusammen geschafft.
Es gibt Arbeiten, die sie zusammen gemacht haben. Es gibt aber vor allem das Wissen, dass der Diego der engste Mitarbeiter und Assistent von Alberto war. Der Alberto hätte seine Sachen nicht können machen ohne den Diego. Es war ein sehr symbiotisches Verhältnis und es war auch ein tragischer Moment, wo der Alberto gestorben ist. Umgekehrt war es aber auch eine Befreiung. Von dort weg hätte Diego seine Sachen können machen. Das Feld hat dann ihm gehört.
Lange hat man gemeint, dass der Diego Giacometti erst nach dem Tod von Alberto richtig losgelegt hat. Im Bündner Kunstmuseum werden aber auch die Objekte gezeigt, die er gemacht hat, wo sein Bruder noch gelebt hat.
Die Ausstellung von Diego Giacometti im Bündner Kunstmuseum ist bis Mitte November zu sehen. Wir kommen noch zu den wichtigsten Meldungen vom Tag, zusammengefasst von Jasmin Schneider.
Vor 3 Jahren haben drei Polizisten in Nevels auf Einbrecher geschossen. Die drei sind vom Kantonsgericht freigesprochen worden. Wie die Glarner Nachrichten schreiben, haben die Verletzten die Freisprüche angefochten. Das ist Fritschi mit den Details.
2 der 3 Einbrecher ziehen den Fall weiter ans Glarner Obergericht. Sie fordern eine Gefängnisstrafe zwischen 10 bis 15 Jahren. Das hätte ursprünglich auch die Staatsanwaltschaft gefordert. Wegen zu geringen Erfolgschancen hat die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, um das Urteil weiterzuziehen. Hintergrund ist ein Vorfall im Mai vor 3 Jahren. 3 Personen sind in ein Ferienhaus im Oberseetal zu Nevels eingebrochen. Wo sie die Bergstrasse runtergefahren sind, hat die Polizei schon auf sie gewartet und probiert, das Fluchtauto zu stoppen. Die Polizei hat 11 Mal geschossen. Einer der Einbrecher ist bei der Schiesserei lebensgefährlich verletzt worden.
Wenn das Obergericht den Fall verhandelt, ist noch unklar. Die Bündner Regierung spricht Geld für den Schutz vor Naturgefahren. Für ein Lawinenverbauungsprojekt beim Ofenpass gibt es über 740'000 Franken. Das entspricht über 2/3 der Gesamtkosten. Weiter genehmigt die Regierung die Verbauung von Ova Dalmund. Mit dem Projekt will die Gemeinde Sils im Engadin verhindern, dass der Bach bei Hochwasser übertritt. Der Kanton und der Bund übernehmen die Hälfte vom 1,25 Millionen Franken Projekt. Und dann gibt es noch grünes Licht für ein Bauprojekt von Rätischer Bahn auf der Linie Davos-Filisur. Zum Absturz gefährdete Blöcke abzutragen, gibt es vom Kanton und Bund gut 200'000 Franken. Das ganze Projekt kostet 255'000 Franken. Der Juni war in der Schweiz außergewöhnlich warm. Das zeigt der aktuelle Klimabericht von Meteo Schweiz. Auch Graubünden ist nicht verschont geblieben von der Hitze. In Davos ist das Monatsmittel bei 14,4 Grad gelegen. Das ist 3,5 Grad mehr als der langjährige Schnitt. Zusammen mit der Hitze hat es in Davos nur 80% vom üblichen Regen gegeben. In Poschiavo war die Temperatur auch klar über der Norm mit 2,5 Grad Abweichung.
Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die Sendung gibt es zum Nachhören auch immer auf südostschweiz.ch. Aus der Redaktion für euch, Selina Rettich, ich wünsche noch einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.